In Deutschland über den Nahostkonflikt zu sprechen, tut weh, ist schwierig und polarisiert. Seit dem 7. Oktober 2023, also seit dem Terroranschlag der Hamas auf Israel und dem Krieg in Gaza, seitdem sterben unzählige unschuldige Menschen, scheint es, als wäre nur noch wenig Raum in der deutschen Öffentlichkeit geblieben, um ruhig und mit Mitgefühl auch darüber zu reden, was dieser Krieg für viele Menschen auch hier heißt. Schmerz, Trauer und Wut. Am Telefon ist Sabah Nurhema. Sie sind Politikwissenschaftlerin, Antirassismus-Trainerin und setzen sich ein für einen muslimisch-jüdischen Dialog. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich merke immer wieder, auch in meinem eigenen Freundeskreis, Bekanntenkreis und auch unter Kollegen, wenn wir über Nahost sprechen, wenn wir über den Krieg Israel-Gaza reden, dann werden die Leute irgendwie ruhig, vorsichtig. Also mir scheint es, als würden die Menschen ihre Worte noch mehr, also mit Bedacht auswählen. Hier in der Redaktion sagte auch vor ein paar Tagen ein Kollege, ich achte akribisch darauf, welchen Post ich sogar zu dem Thema like. Also ich muss sagen, mir persönlich geht es auch so und daher wäre meine erste Frage an Sie, woher kommt dieses Gefühl, dass wir wie auf Eierschalen laufen, wenn wir in Deutschland über Israel-Gaza reden?
Das ist tatsächlich eine Beobachtung und Erfahrung, die nicht nur Sie und Ihr Kollege machen, sondern für die gesamte Gesellschaft, auch nicht nur in Deutschland, betrifft. Wir sehen ja, dass der Nahostkonflikt nahezu allen westlichen Gesellschaften, auch in vielen islamisch geprägten Gesellschaften, sehr emotional diskutiert wird und dass es noch immer eines der zentralen Themen sind. Man achtet darauf, was man sagt. Das ist sozusagen der andere Aspekt. Man ist sehr vorsichtig und gleichzeitig gibt es aber auch eine sehr klare und schnelle Positionierung. Also man weiß, auf welcher Seite man steht. Der Nahostkonflikt polarisiert nicht nur seit dem 7. Oktober, auch schon Jahre, Jahrzehnte davor gilt der Konflikt als etwas ganz Besonderes. Hier in der deutschen Gesellschaft sowieso auch nochmal. Hier spielt die Geschichte eine Rolle, die Staatsgründung Israels nach dem Holocaust. Stichwort Staatsräson, dass die deutsche Bundesregierung die Sicherheit Israels als Staatsräson erklärt hat. Das sind einige Aspekte, warum gerade hier der Konflikt in zentrale Rolle spielt. Weitere sind, dass gerade die Staatsgründung Israels für viele Menschen in den globalen Süden, also den ehemals kolonisierten Gesellschaften, als eines der letzten Kolonialstaaten imaginiert wird, als ein Staat, der vom Westen installiert worden ist, in einer Region, wo eigentlich Juden nicht hingehören. Also es gibt auch sehr viele falsche Informationen und falsches Wissen und es äußert sich eine stärke antiwestliche Haltung auch in diesem Konflikt. Man muss dazu sagen, dass es den meisten Menschen gar nicht um die Menschen vor Ort geht, um die Israelis, Palästinenser, die dort tagtäglich um ihr Leben bangen müssen. Vielmehr gilt er als Projektionsfläche. Man sieht sich selbst irgendwie auf der moralisch richtigen Seite, wenn man entweder sich solidarisch mit den Palästinensern erklärt oder solidarisch mit den Israelis.
Deutschland ist ja nun mal ein Einwanderungsland. Hier leben viele Menschen mit arabischem Background, hier leben viele jüdische Menschen. Das heißt auch, dass der Krieg gar nicht so weit weg ist. Also spielt das auch nochmal eine Rolle, wie hier in Deutschland darüber gesprochen wird, diskutiert wird?
Klar, in Deutschland leben etwa 200.000 Juden und Jüdinnen. Und wenn wir jetzt erstmal nur von Palästinensern sprechen, Sie haben jetzt von Arabern gesprochen, man weiß ungefähr, dass die palästinensische Bevölkerung oder Menschen mit palästinensischer Migrationsgeschichte auch etwa 200.000 ausmachen. Ja, deshalb gibt es Menschen, die einen Bezug zu der Region selbst haben. Andererseits spaltet ja der Konflikt gefühlt auch die gesamte Gesellschaft. Ne? Also es gibt auch sehr viele Menschen, die überhaupt nichts mit der Region zu tun haben, auch vielleicht, die noch nie in Israel waren, wehen sich auf der einen Seite, wie die irgendwie vor allem pro-israelisch ist, auf der anderen Seite gibt es, würde ich sagen, kaum Muslime, die nicht automatisch auch eine Position hier einnehmen und sich sehr stark solidarisch mit den Palästinensern fühlen und wenig Empathie für die andere Seite haben. Also wenn man genauer guckt, ist es schon so, dass es bestimmte Gruppen gibt, die immer eine Tendenz haben, eine bestimmte Positionierung einzunehmen in diesem Konflikt und vergessen wird, und das ist wirklich das Zentrale, dass pro-israelisch und pro-palästinensisch sein nicht ein Widerspruch sein muss. Ja. Man muss einfach nur die Position einnehmen, die friedlichen Kräfte auf beiden Seiten einnehmen. Die gibt es, aber über die reden wir zu wenig. Wir reden viel zu viel über rechtsextreme Minister in der israelischen Regierung. Wir sprechen über die Terrororganisationen der Hamas und so weiter weiter und so fort. Und es geht verloren, dass Tausende, wenn nicht von Millionen von Menschen auf beiden Seiten gibt, die eben eine andere Vision haben, für den Frieden einstehen und auch sich sehr stark im Dialog engagieren, trotz dieser sehr, sehr schwierigen Zeit aktuell.
Stichwort Dialog. Sie sind ja selbst Muslime, verheiratet mit einem Juden, also mit Meron Mendel, haben auch gemeinsam eine Kolumne in der FAZ, muslimisch-jüdisches Abendbrot heißt die. Ihre Ehe, wenn ich das so sagen darf, ist ja quasi auch ein Beispiel dafür, dass muslimisch-jüdischer Dialog gut funktionieren kann. Und die Frage an Sie vielleicht, wie können denn Muslime und Juden es schaffen, besonders jetzt miteinander zu sprechen?
Uns wird häufig zugeschrieben, ein Symbol der Hoffnung zu sein. Wir enttäuschen da meistens und sagen, unsere Ehe ist kein Friedensprojekt, sondern eine ganz normale. Und das, was wir vor allem feststellen, ist, dass die Gräben seit dem 7. Oktober tiefer geworden sind und ein Jahr später, wenn nicht sogar noch tiefer. Mit dem andauernden Krieg ist es gerade wirklich so, dass auch innerhalb der muslimischen Community der 7. Oktober zwar als Massaker immer noch auch abgelehnt wird von der allergrößten Mehrheit. Und gleichzeitig findet gerade auch so eine Art Relativierung statt. Ja, naja, wenn man jetzt den Krieg sich anschaut, dann ist es vielleicht auch eine Reaktion gewesen, die notwendig war, etc. Ne? Also der 7. Oktober wird auch unter Linken sehr viel als Befreiung gefeiert. Und die Frage, was jetzt der jüdisch-muslimische Dialog bräuchte, zunächst einmal, Dialog braucht keinen Konsens. Dialog heißt erstmal, wir setzen uns zusammen an den Tisch und wir erkennen uns dann auch auf Augenhöhe einander an. Und dieser Schritt, allein der ist schon nicht mehr möglich, weil man den anderen mit denen überhaupt gar nicht in Kontakt treten möchte. Die Fronten sind sehr, sehr verhärtet. Dabei bräuchte es gerade diesen Austausch umso mehr. Und zwar mit dieser Perspektive zu sagen, wir können hierzulande doch eigentlich nichts anderes tun, außer eben in konstruktive Räume zu gehen, über friedliche Kräfte vor Ort sprechen, die genau das wollen, dass es gleichzeitig möglich sein kann, dass Israelis in Sicherheit leben und dass Palästinenser irgendwann ihren Staat bekommen. Und wir müssen hier nicht verfeindet sein, es wird niemandem helfen, also gerade hier. Und was verpasst worden ist im jüdisch-muslimischen Dialog in den vergangenen Jahren, es gibt viele Projekte, doch die haben nie über den Nahostkonflikt gesprochen. Man hat gemeinsam Fußball gespielt, ein Imam und ein Rabbi haben zusammen ein Turnier teilgenommen oder ein Kochduell gemacht. Aber das, was fehlt, ist, den Elefanten im Raum anzusprechen. Und das ist der Nahostkonflikt. Wie gesagt, schon vor dem 7. Oktober, seit Jahren klar, dass das irgendwie diese Konfliktlinie am meisten ausmacht. Und gerade nach dem 7. Oktober ist es inzwischen offensichtlich. Da führt kein Weg dran vorbei. Es wird schmerzhaft. Man muss eben auch nicht, wie gesagt, zu einem Konsens kommen, sondern aber man muss diese Diskussion führen.
Frau Sabanur-Chema, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ja, wünsche Ihnen alles Gute und hoffentlich bleiben wir zuversichtlich oder sind es.
Ja, vielen Dank.
WDR 5.